Willkommen zum TV-Podcast. Kaum ein Thema hat die Menswear zum Jahresauftakt so stark bewegt wie das überraschend frühe Aus von Wormland. Nach der zweiten Insolvenz und gescheiterten Investorengesprächen wurden alle Filialen geschlossen. Rund 250 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Als Hauptgründe gelten die anhaltende Kaufzurückhaltung bei Herrenmode und eine nicht lösbare Mietsituation, die eine tragfähige Zukunft unmöglich machen. Der Fall wirft zentrale Fragen auf. Welche Konzepte haben im Menswear-Handel überhaupt noch Zukunft? Was braucht ein Format heute, um rentabel zu sein? Klare Markenprofile, echte Services, mehr Anlasskompetenz oder eine radikale Sortimentsfokussierung? Und worauf müssen Händler achten, um nicht denselben Weg zu gehen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen und Menswear-Ressortleiter André Bangert.
Ja. Hallo Janis, grüß
dich. Hallo André, überraschend mit dir hier zusammenzusitzen, ne?
Ja,
so mittendrin.
Ja, stimmt, genau. So. Ja, macht Freude, dass man auch mal unabhängig von der Order mal ein Thema besprechen kann. Und ja, freut mich, dass wir jetzt mal wieder schneller zusammenkommen, um über die Menswear zu sprechen. Es gibt ja auch einen guten Grund und wir haben auch tolle Termine gehabt jetzt in den letzten Wochen. Gestern durften wir kurz bei Tim Kelberer von Ansons vorbeigucken. Und,
du warst auch bei Hirma in München.
Ja, da war ich auch und dann... Genau, das war schön.
Ja. Und was trägst du heute für einen Duft, André? Du hast hier so eine Silage hinterlassen.
Ja, nicht Herrenhaus von Ansons. Der neue Duft, Grey Vetiver von Tom Ford.
Ja, ich trage einen Mojave Ghost heute.
Okay. Das ist schon ein Duft, den ich da raus erkenne, wenn du ins Büro kommst.
Ja, so leicht synthetisch.
Ist auch toll. Schön, ja, also tolles Entree, klar, aber da lässt sich ja trefflich auch weiter diskutieren. Die Gründe sind ja schlimme Dinge jetzt passiert für die Menschen, die da sich voll engagiert haben, für die tollen Konzepte. Also ich denke auch an Eterna jetzt vor kurzem und jetzt natürlich Wormland, ein Fall, der die Menswear-Branche wirklich in Wallung versetzt, über die Insolvenz und die Liquidation da hinaus. Du hattest zwei, drei Dinge angesprochen. Mietsituation ist mir mal zu Ohren gekommen, dass es gar nicht so der Punkt war. Gerade in großen Zentren war man auch happy, dass Wormland da war. Ich habe jetzt zwar keinen Einblick in die Zahlen, aber klar, es war nicht nur München Marienplatz, sondern ich denke mal, die Kalkulation da bei der Miete war jetzt nicht so der ausschlaggebende Grund. Also was man eben von den Lieferanten gehört hat, war eben, dass eben die Synergien zu L&T, der Wormland ja übernommen hatte, dann eben ganz schwierig zu erschließen waren. Und das Konzept, das ja wirklich stark auch gelobt wurde, weil es eben so kuratiert war und so auf den Punkt im Sinne von, klar, man wusste bei Wormland, ich gehe rein, wo wir wieder beim Parfüm waren, da war so ein bisschen Abercrombie und Fitch-Stimmung.
Ja.
Da wusste man, wo man ist, da hat man immer so ein Tick modischere Dinge bekommen.
Viel Inspiration.
Und haben alle anderen schon drauf geguckt. Deswegen ist es ein besonderes Dilemma, dass gerade Wormland es nicht gepackt hat. Und Fluch und Segen deshalb, weil die Mode entwickelt sich dann eben weiter und Wormland kommt natürlich stark aus dem Category-Business, starke Anzugkompetenz, Hemdenkompetenz, da ging richtig was. Und das eben auf die Zukunft zu übertragen, das war natürlich eine Mammutaufgabe, die jetzt nicht gelungen ist. Und ja, die Lieferanten sagten eben, ja, es war eben sehr schwierig, auch im Backoffice das Ganze auf Zukunft und auf Effizienz zu trimmen. Und wenn du natürlich so ein spitzes Sortiment hast und die wirtschaftliche Grundstimmung ist einfach nicht so da, dann bleiben bei niedriger Frequenz, bleiben dann die wenigen, die dann hohe Bons machen sollen, bleiben dann weg. Und dann ist man gleich irgendwie auf null oder auf ganz wenig Umsatz, hat mit hohen Umsatzeinbußen zu kämpfen, weil eben so diese Grundvibration von T-Shirts für 20, 30 Euro, Hemden für 30, 40 Euro, das war eben nicht das Wormland-Ding. War auch gut so, aber letztendlich, wenn die wirtschaftliche Stimmung dann kippt und die Stilistik sich verändert hin zu einem hybrideren Look und zum Layering, und da werden wir ja alles noch drauf zu sprechen kommen, wie man da die Sortimente auch künftig vielleicht ein bisschen besser aufstellen kann. Wir können ja nur mutmaßen und Tipps geben und die Recherche so ein bisschen darlegen, die wir gemacht haben. Wenn das dann nicht passt, dann ist eben das Tolle was Wormland ausmacht, ist dem tollen Konzept dann schlussendlich ein bisschen zum Verhängnis geworden.
Ja, ja, und die Lage in der Welt, die bleibt ja kompliziert. Ja, also das haben wir ja jetzt in den letzten Wochen auch gemerkt. Und da muss man ja auch einfach schauen, dass man entsprechende Preislagen dann auch anbietet.
Definitiv.
Um
also
auch
wir
gegen
müssen,
die Vertikalen zu bestehen.
Wir müssen gegen Ende des Podcasts natürlich auf die Erkenntnis kommen, dass eine progressive Manswear natürlich auch noch rentabel kommuniziert und verkauft werden kann. Ne?
Ja.
Also, aber da haben wir mit Sicherheit gute Ansatzpunkte.
Ja, also ein großes Wort ist ja immer moderne Menswear,
ja,
was wir auch
moderne
gerne
Menswear,
diskutieren. Was heißt denn Modernität jetzt so konkret für Sortiment?
Lass uns vielleicht erstmal über die Zahlen sprechen,
okay,
über was
wir
überhaupt reden. Wir hatten ja mit dem Team aus der Redaktion ein bisschen recherchiert, über was reden wir überhaupt bei moderner Menswear. Also bei Hachmeister wird dieses Cluster so, und auch wenn man ansonsten fragt, das sind so um die, wenn man über Modernität und Progressivität redet, sind das so die 10%, 15%, 20%, manchmal auch 20% des Sortiments, die das überhaupt ausmachen. Im Alter kann man das nicht mehr so festmachen. Ja.
Es sind viele Brands, die einfach eine große Spannweite auch an Kunden
bedienen.
Ne?
Richtig. Und eigentlich erschöpft sich diese Argumentation relativ schnell, wenn man dann in das Sortiment blickt, weil Modernität ist so schwierig zu definieren. Und das darauf zielt ja deine Frage auch ab, wenn zum Beispiel Basics, ein Look aus Basics, dann schon modern sein können, dann wird es natürlich schwierig, ne? Modernität ganz klar zu definieren. Zum Beispiel so ein Label wie Ralph Lauren ist eben total oldschool auf der einen Seite und extrem modern auf der anderen Seite. Es kommt eben so auf den Rahmen an, den man dann im Konzept dem Label bietet und wie man es darbietet. Und dann kann man aus relativ, sagen wir, oldschool-Labels auch hippe Labels machen. Und das gibt es bei ganz vielen Möglichkeiten. Da fällt mir Ralph Lauren ein bei einer Preppy-Herangehensweise und auch im Outdoor-Business bei The North Face und Columbia und wie sie alle heißen. Peak Performance, das kann relativ funktional und old sein, spießig, oder auch hochmodern und gut kombiniert in einem urbanen Look, in einem urbanen Umfeld. Also, es kommt da auf den Rahmen an, den man als Händler bietet, um dann auch mit relativ gewöhnlichen, funktionalen, altbekannten Dingen Mode zu machen und die dann gut zu verkaufen.
Ja, ich meine, ein großer Trend ist ja einfach auch so dieser Heritage-Look, ne? Also viele von diesen Brands spielen natürlich auch da so mit rein. Also es gibt ja auch so verschiedene Cluster, wo man gerade einfach viel Potenzial hat, das man ausschöpfen kann.
Genau.
Ne?
Also von der Herangehensweise, was so erfolgversprechend ist zurzeit, ist, dass man eben neben, wenn man jetzt mal vom Wormland absieht, da hat so ein bisschen das Grundrauschen gefehlt in den niedrigen Preislagen. Ne? Dass man eben auch ein Category-Business anbietet, wo dann eben im Preiseinstieg sich einiges tut, weil die Männer tun sich oftmals ein bisschen schwer, Mode zu hohen Preisen zu konsumieren.
Ja.
Ne? Das funktioniert bei einigen wenigen Highlights, aber ich muss natürlich die Buntfalten-Chino dann auch mal für deutlich unter 100 Euro anbieten oder irgendwie das Overshirt. Da darf dann also wirklich auch im Mainstream die 150 Euro nicht überschreiten oder auch mal unter 100 Euro kosten. Also das ist sehr wichtig.
Ein großer Vorteil sind da natürlich dann Eigenmarken, ne?
Richtig, natürlich. Ja. Das können natürlich die wenigsten ins Sortiment aufnehmen.
Genau.
Aber
bei Bestseller gibt es ja auch genügend,
genau,
die einen
da
schönen
Label,
Einstieg bieten.
Das da oft genannt wird. Und genau, dieses Category-Business ist dann auch schon wichtig, wenn man sich das überhaupt erlauben kann, wenn man die Fläche hat, das dann auch deutlich zu spielen und auch da auf Stückzahlen zu kommen, um sich dann erlauben zu können, die Lookflächen darzubieten und genügend Inspirationsmöglichkeiten zu haben, wo man dann wirklich auf die Strahlkraft setzt und nicht so sehr auf die Quadratmeter-Umsätze.
Ja.
Also folgendes, Inspiration, ne, die Inspirationswelten. Da haben wir auch gestern bei Tim Kelberer erfahren, klar, man versucht immer zu clustern und er setzt eben, wie auch viele andere Konzepte, auf ein gutes Maß an Inspiration, so 10%, 15%, Category-Business und die Lookflächen. Und
aber er schafft auch bewusst Raum, um Neues auszuprobieren. Ne? Hat uns ja auch erzählt von den Cages, wo dann
definitiv
auch mal so ein oder anderes Label auch mal ausprobiert werden kann für eine Saison und dann geschaut werden kann, können wir das fest aufnehmen und so weiter. Also so ein bisschen halt diesen Überraschungsmoment auf der einen Seite zu haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch total viel Brot- und Butter-Geschäft zu machen mit eben den Stammabteilungen, Kern, wie es so schön heißt auf Deutsch, auch zu machen. Ne?
Auf jeden Fall. Und da bieten auch jetzt so Umbrüche, wie sie jetzt im Hemdenbusiness stattfinden. Da fällt mir auch immer der Garhammer ein, der dann eben da, wo früher praktisch stark die Hemdenpräsenz gezeigt haben, der geht dann richtig rein und sorgt mit einer Fläche bis hin zu Isabel Marant und Frame und wie die alle heißen. Da geht es jetzt dann wirklich nicht darum, dieselbe Rentabilität zu haben wie einst, sondern das soll fürs ganze Haus praktisch eine Strahlkraft soll da entfaltet werden, um dann ein Stück weit die Cash-Cows auch ein bisschen stärker abzumelken.
Ja, Inspiration ist ja generell einfach ein wichtiges Thema im Handel. Also ich meine, wenn ich in die Stadt gehe, dann ist es für mich einfach auch wichtig, irgendwie inspiriert zu werden, Neues zu sehen, ne, da abgeholt zu werden.
Stell dir doch mal ein Auto in den Laden.
Ja, das ist ja schon ein Ansatz bei Ansonsten. Genau, also es sind ja dann doch irgendwie auch die einfachen Themen, die Männer dann bewegen, ja, und abholen. Ja, also auch wenn man da jetzt so in Klischees denkt, aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Also einfach mal so einen Oldtimer auf die Fläche zu stellen.
Oder einen Youngtimer, ne?
Genau. Das sieht einfach. Oder das ja sorgt einfach für Hingucker und die Leute machen Fotos und sind berührt emotional.
Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass 99% der Hörer jetzt nicht die Möglichkeit haben, die Fläche, aber ich sag mal so, der Ansatz ist schon da, dass man eben nicht zu kompliziert denkt und dann vielleicht auch eher mal die Grillzange mit ins Sortiment aufnimmt.
Genau. Oder
du hattest doch was aus Amerika erzählt.
Ah, Tailgating, ja genau, also wenn man quasi vorm Footballspiel auf dem Parkplatz mit seinem Pickup quasi dort anfährt und dann hast du hinten ja die Ladeklappe, die geht dann runter, da hast du dann den Grill drauf und dann wird quasi vor dem Spiel erstmal gemeinsam getrunken, gegessen und das ist halt so ein richtiges gesellschaftliches Happening in den USA, ja, immer auf dem Parkplatz. Und das verbindet ja so diese Dinge, wo man jetzt sagen würde, klischee-mäßig Mann, vielleicht Grillen, Autos und so weiter, Sport. Ja. Also das ist ja dieser schöne Dreiklang, der irgendwie nach wie vor ja doch ganz gut funktioniert und als emotionales Thema total zieht. Aber auch, wie wir eingangs ja gesprochen haben, über Duft, ne? Also ja, auch mal ein schönes Raumparfüm auswählen. Man kommt rein, man kriegt direkt wie bei Abercrombie ja eine schöne Duftnote mit und hat so das Gefühl, man wird jetzt über mehrere Sinne einfach abgeholt.
Also, genau. Wenn wir jetzt über das Sortiment reden, dann ist das natürlich mit der Modernität, wenn da jetzt jeder das alles so macht, wenn wir jetzt so die Stilistiken durchgehen, dann packt der das nicht. Er muss natürlich auf einer kleineren Fläche, und das sind ja die moderne Menswear, zeigt sich dann auch eher auch auf kleineren Flächen, dann muss er entweder die Smartness abbilden, das heißt Broken Suits, Overshirts, Helligkeit, so die Nummer, Anzugalternativen. Er geht eventuell auch auf die Preppiness. Und wenn er richtig cool drauf ist, geht er auf die Streetwear, bringt dann noch ein bisschen Outerwear ins Spiel und dann haben wir noch die Workwear. Mhm. So, das habe ich mir mal so notiert und so, auf das bin ich so gekommen. So, jetzt kann er sich in diesen Feldern, Smartness ist mit Sicherheit das umsatzkräftigste Feld, dann kommt die Preppiness, das ist die Steigerung der Smartness, lässt sich auch wunderbar mit der Smartness kombinieren, hat einen größeren Farbimpuls dann auch noch mit dabei. Und da kommt dieses Heritage-Thema auch mit ins Spiel. Ne? Man kann dann wunderbar, viele sagen ja, Preppiness ist das große Ding, andere halten davon gar nichts. Ja. Aber für mich ist Preppiness sehr wichtig, um die Smartness aufzuwerten. Also die beiden Felder lassen sich gut kombinieren. Streetwear meets Tailoring, ja, hervorragend. Ja. Das hat ja auch Final Draft oder Another Cotton und Prohibited. Das sind so Labels, die nicht so eine reine Gangster-Streetwear, sondern ja, die hat auch einen gewissen, mit einem Augenzwinkern. Und da kommt die Preppiness ins Spiel.
Ja, das ist die Preppiness halt auch so, ne?
So, man muss also praktisch, der Einkauf ist schon anspruchsvoll, aber ich laber jetzt einfach mal vor mich hin. Ich meine, einzukaufen ist dann nochmal eine andere Kiste. Also man hätte entweder den smarten, zurückhaltenden Kern und frischt den auf über Streetwear-Kicks und Preppy-Kicks. Mhm. Man geht stark in die Preppiness rein oder man hat eine Streetwear-Basis und gibt dann den Twist mit dem Tailoring. Und was auch immer funktioniert, ist diese Gorbcore-Richtung, dieses Active Outdoor, die lässt sich auch gut mit der Streetwear mixen. Also Labels wie The North Face machen das schon richtig gut, wenn man die Jugendlichen auf der Straße anguckt. Ist ja immer noch ein Trend, diese, yeah, North Face-Jacken.
Ja, oder die Finance Bros in Frankfurt mit der,
ja,
Patagonia
gehört da auch dazu. Und dann haben wir noch die Workwear, ne? Carhartt, Dickies, wie sie alle heißen. Mhm. Und wenn man das dann natürlich in die Smartness integriert und so. Und dann weil du hast ja am Anfang gefragt, was ist denn moderne Menswear? Moderne Menswear ist für mich eben nicht ein Stil durchziehen.
Ja.
Das ist eben der Mix aus diesen Welten, die ich eben beschrieben habe. Natürlich muss man sich konzentrieren und sagen, okay, ich will einen modernen Bürolook machen, dann habe ich da die Basis, dann habe ich dann auch ein bisschen, wenn ich von Category Business rede, dann meine ich natürlich auch, dass das T-Shirt in 4 Farben, dann nicht jeder kann sich eine Stammabteilung auf die 150 Quadratmeter da zimmern, das geht ja für die meisten nicht. Aber dass man eine gewisse Drehung hat in Basics und die dann aufpeppt mit Street, mit Preppy, mit Work.
Ne? Ja.
Und daraus dieser Mix, der macht eben eine moderne Menswear aus. Einfach nur ein schlanker Anzug, wissen wir alle, das ist es nicht. Aber mittlerweile ist es auch nicht mehr einfach nur ein Preppy-Look.
Nee.
Also eine Korthose und ein rosa Polo-Piqué mit einem Bootsschuh ist blöd.
Ja klar, muss dann schon irgendwie auch ein Bruch drin sein.
Ja, aber ein Bootsschuh zur etwas
Raw Denim zum Beispiel, das sieht schon
und dann
cool
irgendwie
aus.
Eine Barberjacke dazu.
Ja, das ist schon
dann
lustig.
Dann wird's cool.
Ja, das stimmt.
Na, da muss man sich dann eben da aus den verschiedenen Welten
bedienen.
Also hier nochmal von Hirmer. Wollte ich erzählen. Bin ich durchs Haus gegangen. Die hatten gerade die Profo-Omo-Eröffnung da gefeiert. Da unten, wo Paul & Shark war, da ist jetzt Profo-Omo, auch ein Aufsteiger-Label, das in dieser Smartness richtig erfolgreich agiert. Auch den richtigen Stand hat zwischen unbekannt und bekannt. Die Männer entdecken das dann, glaube ich, dass das richtig gut funktionieren wird. Ein Look, der zugänglich ist, der stimmig aussieht. Und das ist eine gute Basis für diesen smarten Look. Ist eine smarte Modernität, muss man sagen, bei Profomo. Aber auf das wollte ich gar nicht zu sprechen kommen. Das ist auch modern. Ne?
Klar.
Nur eine neue Warmland-Modernität oder so, die erschöpft sich ja dann, da denkt man schnell an Drykon.
Mhm.
Und Drykon war ja auch ein großer Kunde. Und natürlich sind da jetzt Lücken, die auch jetzt Drykon wieder in anderen Konzepten besetzen will und besetzen wird.
Ja.
Und der Hirmer hat natürlich davor mit Drykon Les Deux, das sind so die Aushängeschilder für eine Upper Mainstream-Modernität.
Das ist NN07.
Da wird es schon,
klar,
da wird's schon subtiler.
Schon
sehr gut.
Ja.
Aber darf man eben nicht mit hohen Stückzahlen
rechnen.
Ja, ja. Weil die ziehen es konsequent durch. Das ist jetzt nicht wie Selected dann für 69 Euro, sondern bei NN07 sind dann tolle Qualitäten für, was kostet das, über 100 Euro weit. Also
so
140 Euro oder so. Top für Sortiment, sehr, sehr gelobt dieses Label. Und wenn man dann so Drykon, Les Deux, Mosmosh ist da ein oft genannter Name auch in diesem Dunstkreis. Genau, und dann geht es natürlich Tiger of Sweden, Cinque, Strelson, Hugo, ne? Das ist so die Welt. Und da wird der Hirmer auch da ein bisschen mehr auf die Tube drücken und das, dieses Feld dann natürlich auch forcieren, um dem Laden natürlich da einen progressiven Stempel aufzusetzen.
Ja.
Ne? Und nicht nur in dieser Smartness zu verharren, die in Profomo sehr erfolgreich abbildet.
Ja.
Ne?
Klar, Outerwear ist da ja auch noch so ein Riesenthema, ist natürlich ein Bohrbringer schlechtweg, ne? Aber hat sich ja natürlich auch schwer getan so in den letzten Saisons.
Ach, ist ein herrliches Feld eigentlich, weil man Jacke ja gar nicht mehr so Jackenstammabteilung, da ist man ja ganz weit davon entfernt, wenn man über Mode redet. Ne? Aber da hat sich über Barber ja extrem viel getan, dass eine Jacke auch ein It-Piece sein kann. Und eben über die Outdoor-Firmen, die wir schon genannt haben, tut sich da unheimlich viel. Und Gott, wie viele Barracuda-Blousons will man denn noch verkaufen? Das ist ja eine Jacke, ist ja gar keine Jacke mehr, sondern
nein.
Und noch was. Die Männer mögen Blousons als Anzugalternative.
Mhm.
Aber früher war ja Blouson eigentlich ein Unding, ne? Gerade wenn man,
ja,
das war ja total
überall,
spießig,
ne?
Überall. Und geht auch übrigens als Anzugalternative besser als das Overshirt im gleichen Stoff.
Ja.
Also die Jacke hat sich doch stark gewandelt und integriert sich immer, immer stärker auch in den Look.
Ja, ist
und,
natürlich auch viel mehr ready to wear dadurch,
ja,
ne?
Ja. Gut, also die Smartness, die Preppiness, ne, da haben wir natürlich, wenn Preppiness Smartness trifft, haben wir eine Riesensaison der Strickpolos, der gestrickten T-Shirts, wertige T-Shirts, die teilweise Hemdenbons erreichen, College-Blousons.
Ich meine, die Hemdenbons gilt es eh so ein bisschen abzufedern durch Strick und wertige Shirts und...
Jetzt darf man das Hemd natürlich nicht kleinreden,
klar,
immense Stückzahlen, die dahinter stehen, aber erstaunlich, wie stark Longsleeves und T-Shirts schon an die Hemdenbons heranreichen und da ist natürlich auch der Aufsteiger Strick zu nennen, der in den Sortimenten an Bedeutung gewinnt.
Und der auch absolut absolut bürotauglich auch ist.
Genau, und also der mal smart und auch mal preppy mit stärkerem Farbeinschlag da auch preppy sein kann. Also wunderbar. Außer Sweat tut sich im Moment ein bisschen schwer, weiß auch nicht, wird auch wieder kommen.
Ja, und wie sieht dann so eine neue Hemdenfläche aus?
Na gut, eine neue Hemdenfläche, das ist natürlich viele Hemden, die auch jetzt im Sommer aus Leinen dann sind, da auch noch Kompetenz zeigen. Dann ein paar Hochsommerhemden, klar, Ressort-Shirts, das geht dann weiter in der Spitze, in der Nische und dann eben Longsleeves, feiner Strick. Baumwollstrick ist mein Favorit.
Ja.
Muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht ausleiert.
Das stimmt.
Und dass er genügend Technik hat, dass er auch so auf der Haut gut liegt. Dann gewisse, geht auch Oversize so mit einer Struktur ganz gut. Mhm. Was haben wir jetzt vergessen? Die Strickpolos, die Strick-T-Shirts. So sieht dann eben so eine Abteilung aus. Ne?
Ja.
Und das ist nicht schlecht. Also das läuft besser als gedacht.
Ja.
Also da hat man den Change schon echt gut hinbekommen.
Ja.
Genau. Und zu den Preisen nochmal wirklich sagen, die Preispolitik ist so, dass man Highlights setzen kann und sollte,
ja,
aber den Unterbau, auch wenn es sich jetzt ein bisschen bekannt anhört, der Unterbau ist wichtig, gerade im Mainstream, wenn Männer sich an die Buntfalten-Chino oder an die Oversized-Jeans jetzt mal rantraut und die kommen aus der Nische heraus, auch die Oversized-Jeans, da haben wir noch, also nicht Oversized, die Regular-Jeans,
ja,
du weißt, was ich meine.
Die weitere Silhouette einfach, die wollen nicht direkt so ein hohes finanzielles
Risiko eingehen. Da haben wir noch einige Saisons, also bevor hier der Gucci und der Demner mit irgendwelchen Knackengen
alles wieder skinny wird.
Ja, da haben wir noch ein, zwei Saisons, wo man das richtig davon profitiert.
Muss man nochmal genießen.
Und da muss man eben mit den Preislagen aufpassen, weil nicht jeder gibt dann gleich so viel Geld aus, um dann hypermodern durch die Gegend zu laufen. Ne?
Ja. Ja, soweit würde ich sagen, haben wir eigentlich schon relativ viel besprochen.
Ja.
Du hattest dir ja auch zum Schluss noch was überlegt.
Ach so, ja, wir müssen ja uns treu bleiben. Wir haben ja letztes Mal, Hot for no reason. Ne?
Genau,
so eine Art, jetzt ist mir noch was aufgefallen, wenn man dann irgendwas praktisch raushaut und dann sagt, sag mir, dass ich nicht der Einzige bin.
Mhm. Ja.
Und dann feuern natürlich die Follower ab und sagen, ja, du hast so recht, Janis, du hast so recht. Also mir geht's ganz genauso.
Nur Zustimmung.
Mir geht's ganz Herzchen, Daumen hoch, Sektflasche.
Endlich spricht's mal jemand aus.
Endlich sagt's mal jemand. 100%. So, und das machen wir jetzt.
Und das willst du jetzt auf die Mode münzen?
Wir können das auch übrigens nicht jeden Podcast so durchhalten, weil irgendwann gehen wir gehen die Ideen aus.
Ja, das Gute ist ja, du bist ja fleißig unterwegs auf Insta
total,
und TikTok.
Total.
Von dem her, da gibt es ja immer was Neues.
Genau.
Dann starte doch mal. Mach mal vor.
Bin ich denn der Einzige? Nee, also wir machen jetzt, sag mal, was zurzeit sehr erfolgreich ist, wo wir beide aber glauben, Janis, das ist jetzt auch mal gut ist auf dem Niveau. Also, dass man da mal aufpassen muss, dass man das jetzt genug gesehen hat.
Ja, dass es einen jetzt nicht mehr überrascht.
Ja, da haben wir die Top 3 von uns beiden. Ne?
Okay.
Also jeder drei Stück.
Gut, muss man jetzt auch sagen, wir sind halt natürlich auch kritisch und sehr viel auch so unterwegs sehen.
Das
viel,
heißt jetzt nicht, dass diese Dinge, die wir nennen, da jetzt irgendwie unwichtig sind. Im Gegenteil, aber wo man denkt, okay.
Da muss jetzt mal was Neues sehen.
Ja, also bin ich denn der Einzige, Janis, der mittlerweile also Rundhalspullover langweilig findet. Also
da stelle ich dir immer mal direkt die Frage, warum hast du einen
Ja, weil ich natürlich Mainstream bin, weil ich bin doch Mainstream.
Nee,
außerdem muss ich mir mal ordentliche T-Shirts kaufen, die dann darunter richtig zur Geltung kommen.
Ja.
Nein, also es ist Zeit für den V. V ist schlau.
Ja.
Und klar, und dann aber nicht mit Hemd kombiniert, sondern mit T-Shirt, ganz lässig.
Ja.
Preppy sowieso mit einem, College-Pullovern als Highlight. Und also man darf sich auch im Streetwear- und Preppy-Umfeld mal wieder an einen weiten V-Ausschnitt trauen, weil Rundhals ist jetzt echt
durch.
Also, nein, nicht sagen durch, aber modisch jetzt, also boah.
Ja.
Okay, also jetzt mal Zeit für was anderes.
Ja, das stimmt. Ne? Da kann ich auf jeden Fall zustimmen.
Nee, okay.
So ein V-Pulli, also wenn du jetzt so reinkommen würdest mit so einem V-Pulli, das würde mich schon erstmal irritieren. Ja gut, dann schließe ich doch jetzt mal direkt an und zwar mit Helligkeit. Und zwar, also ne, wir sind ja auch in Florenz immer unterwegs und wenn man da in das Haus reinläuft unten und da einmal den Blick zum Cucinelli wirft, es ist ja seit Saisons hell, hell, hell und jetzt ist es überall auf den Flächen und es ist auch im Winter hell, es ist im Sommer hell.
Ja, im Winter ist noch heller.
Also ja,
Der Herbst.
Es wird immer heller eigentlich.
Ist noch heller.
Also man fragt sich irgendwann so, okay,
Ja, da also, gebe ich dir recht. Also ich meine, ja.
Also ja, ich finde, also, es ist halt irgendwie so mit diesem Beige und Creme und Sand ja. und keine Ahnung.
Zu Hause ist so, das Kinderzimmer auch beige und dann kommt man da beige ja. rein.
Kennst
und
du das Millennial Beige?
Nee, kenn ich nicht.
Das ist so, also die Generation Z, die hat ja so ein bisschen eine Aversion mit den Millennials.
Ah, okay, okay.
Und die sagen halt quasi, ja, bei Millennials ist alles beige zu Hause.
Ja.
Ne? Also das Sofa, die Wand, das Pampasgras zur Deko und so. Okay. Und das, das ist so harmonisch, aber es bietet auch keine Irritation und keine Aufregung. Und wir haben ja doch alle relativ wenig Farbe im Leben, würde ich sagen. Da hat man doch eigentlich jetzt auch mal wieder Lust auf was Buntes. Und das Preppy-Thema, das bietet sich ja dafür wahnsinnig gut an. Ja. Da auch mal schöne Colorways
Stichwort
wieder zu spielen.
Stichwort Karo.
Genau, Karo. Genau, also da ich finde halt, so langsam geht diese Ehrlichkeit in so eine Belanglosigkeit. Dass alles so rund gelutscht ist und ich mir denke so...
Es sieht alles zu gut aus.
Ja, und jetzt mal ehrlich, würdest du jetzt hier so eine helle Rose anziehen, so eine cremefarben?
Ja, ich hab's ja gerade, ja klar. Ja, logisch, man muss sie dann nur anders kombinieren.
Ja, machst du dir da keine Sorgen beim Mittagessen.
Ja, nee, man muss eben dann auch besser mixen. Also diese tonalen hellen Looks, okay, klar. Ich glaube, mehr wird es jetzt nicht werden.
Ja. Na? Und find schwarz zum Sommer.
Ach, schwarzes Leinen.
Mal wieder
schwarzes
Dunkelheit.
Leinen.
Ja, ist doch toll.
Schwarze Leinenhose zu beigem Sakko.
Sieht doch
herrlich.
Sieht doch mega aus.
Super, super. So, mein zweites, also bin ich denn der Einzige, der so Broken Suits uncool findet?
Nee, glaube ich nicht.
Nee, ne?
Also ich meine, also ich glaube, viele Männer finden es cool.
Ja, definitiv.
Es ist natürlich auch nichts, also so, ne? Aber ich, also ehrlich gesagt, ja.
Ja. Ne? Also gut, wichtig, Blouson zur Hose, absolut, freut den Handel, muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn wir von progressiver Menswear sprechen, ist es das nicht.
Ja.
Da muss dann wirklich der Streetwear-Einfluss oder irgendwas ins Tailoring reingehen. Da reicht es eben nicht, ein Overshirt aus gleichem Stoff mit der Hose. Das reicht dann nicht für die moderne Menswear. Da geht noch was.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen, auch mit einem ja. Thema Anzug. Mhm. Jersey. Bin ich der Einzige, der nicht findet, dass jeder Mann in einem Jersey-Anzug gut aussieht?
Ja, okay, da erwidere ich natürlich, dass das Jersey sich immens weiterentwickelt hat.
Das stimmt.
Aber gut, ich verstehe dich.
Aber ich meine so, ich immer dieses, alles dreht sich über Komfort und ne, alles ja. so, es liegt ja, gleich okay, gut an, ich, die Leichtigkeit und so weiter.
Ja.
Also...
Ah, gut, es darf mal, was wiegen. Es darf doch einmal,
man muss es ja. doch einmal spüren. Und es gibt einfach eine andere definitiv. Haltung, wenn man da mal so einen richtig schönen, schönen festen Wollstoff mal trägt beim Sakko und nicht so dieses, was dann so schlubbrig über die Schulter drüber fällt.
Ja, ja, ja. Kommt auch mit dem Heritage-Trend, glaube ich, dass man da ein bisschen ja. was spüren darf.
Ja, das Schöne ist ja mit dem Heritage-Trend, dass so viele spannende Stoffe, Oberflächen, die auch mal wieder ein bisschen fester sind, Raw Denim, Canvas, ja, Cord, ja. dass das ja alles so super damit reinspielt, ne? Und da mal so ein bisschen Kontrast setzt zum Komfort.
Ja, ich habe auch noch was Butterweiches im Angebot. Bin ich denn der Einzige, der jetzt denkt, dass es zu spät ist, also dass ich jetzt nicht normalen Velourleder-Overshirt oder Velourleder-Blouson oder Velourleder in... Also wunderschön, aber ich habe es einfach verpasst, den Moment.
Ja,
ich
also
den Moment
ist,
verpasst.
Es ist schön und dann natürlich auch noch so in einem Braun, das passt natürlich
herrlich.
Perfekt in
zu
diese
meiner
beige,
Chino heute.
In die beige Welt.
Okay.
In die helle.
Also für alle, die jetzt ordern, es gibt da natürlich schönere Farben, andere Farben. Aber
also
Velourleder,
ich meine, wir haben ja auch tolle Velourleder, bunte Styles auch gesehen. Das sieht wahnsinnig aus und es fühlt ja. sich natürlich toll
ja,
an.
Ja, wir setzen uns komplett in die Nesseln mit unserem Top 3. Aber gut.
Naja, ich
Velourleder
halt so
ist jetzt ein bisschen...
Ja.
Bisschen viel.
Ja.
Aber gut.
Es ist natürlich ein schöner Baubringer und es ist natürlich auch immer ein Hingucker auf der Fläche, aber in dem Braun würde ich sagen, stimme ich dir zu.
Okay, du hast noch einen Punkt.
Ich habe noch einen Punkt und zwar, ja, Old Money Style. Bin ich der Einzige, der davon genug hat? Also ich finde, so, ne, klar, Preppy ist auch irgendwie so ein bisschen so die Weiterentwicklung, aber generell steht dieser Old Money Look ja wirklich auch. Passt eigentlich auch mit der Helligkeit zusammen. So, ne?
Ja,
es ist auch dieses rundgelutschte, sehr so in einer Farbwelt, sehr subtil. Einfach, man guckt es an und es ist einfach, ja, es löst nichts mehr aus bei mir.
Definitiv, diese Ironie, die, wenn junge Menschen dann praktisch die Hose mit dem seitlichen Verstellmöglichkeiten und dann noch ein ganz edles Hemd, so ja, es ist dann irgendwann...
Es ist dann irgendwann genug. Ich finde, Mode lebt ja auch von den Brüchen. Und das hast du ja vorhin auch gesagt, ne, dass wenn man zum Beispiel dann mal einen Sakko mit einer schönen Denim kombiniert, so, das sind ja diese kleinen, aber verständlichen Irritationen, die dann doch irgendwie den Look cool machen.
Wann hat jemand eigentlich mal gesagt, dass ein dunkelblauer Blazer mit einer hellblauen Jeans und einem weißen T-Shirt, dass es das nicht mehr ist? Leute, das ist es.
Das ist es.
Ja, mein Gott, also es kann doch so einfach sein.
Ja, das stimmt.
Auto in den Laden stellen, Jeans zum etwas entspannteren Blazer, der muss dann natürlich ein bisschen lässig auch fallen und so.
Und dann irgendwie so ein Bestückung von durch die Motorhaube, oder?
Ja, im Kofferraum, Trunkshow.
Ja, stimmt.
Trunkshow. Nee, da hat man doch den, Männer können doch den Mix. Der ist ein bisschen verloren gegangen. Es ist alles ein bisschen zu geschmacklich auf den Punkt. Da muss man eben, es kann eigentlich schon auch einfach sein, das Tailoring mit Denim. Und also ich meine, das kann man auf Streetwear technisch machen oder man kann es wunderbar smart machen. Und dann sieht man besser aus, als wenn man hier diesen Broken Suit tonal vielleicht noch mit einem T-Shirt aus einer Leinmischung in derselben Farbe und so. Kann man machen, muss man aber nicht. Der andere Typ sieht eigentlich ganz bisschen...
Sieht ein bisschen frischer aus, ne?
Ich mal länger hin, also...
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ja, gut. Also, ja, haben wir alles besprochen. Natürlich irgendwie ein komischer Anlass mit der schwierigen Zeit. Wir waren jetzt echt lustig drauf am Schluss nochmal. Es war ja ein schwieriger Anlass. Die Geschäfte sind nicht einfach. Es ist einiges passiert. Mhm. Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen optimistisch nach vorne blicken und haben da auch einige Ideen geboten. Und die Labels übrigens, die sind gut drauf, was auch die Nachbestückung, die höhere Bedeutung der Seasonals. Also, dass man Mode auch risikoärmer in die Läden bringt, das ist schon möglich. Da hat man sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Da muss man nicht komplett ins Risiko gehen, sondern da gibt es schon die kontrollierte Offensive. Ne?
Ja, und das sind natürlich auch die verlässlichen Partner dann am Ende.
Ja,
ne?
Definitiv.
Ja, vielen Dank für den Einblick, Andrea. Es hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, Janis, auch.
Schön, auch mal mit dir so zwischendrin in der Saison zu quatschen.
Genau, bald geht's wieder los. Frühjahr 27 mittlerweile. Ja, genau. Geht dann wieder los, ne, mit der Ordnung.
Ja, es geht schnell. Das war der TV-Podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank.